Heute möchte ich mit einem Bibelbuch beginnen, aus dem, ähnlich wie bei dem Judasbrief, wenig gepredigt wird. Aber im Gegensatz zu Judas wird es wohl in keiner Kinderbibel fehlen. Leider wird dieses alttestamentliche Buch oft nur als schöne Geschichte, eine Art Roman wahrgenommen. Ja, man könnte es auch so lesen wie einen Roman, weil es hat einen Prolog, eine Einleitung, es hat einen Hauptteil und letztendlich auch ein Happy End, wenn man so möchte. Aber dieses Buch finden wir nicht in dem Buch der Bücher, damit wir unterhalten werden, damit wir uns entspannen können, damit wir etwas abschalten können, sondern es ist wie mit allen Büchern, die wir in der Bibel finden, zu Lehre gedacht. 2. Timotheus 3,16 kennen wir alle. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig zugerüstet. Und in Römer 15,4 sehen wir, dass wir durch das zuvor Geschriebene ermutigt werden, durchzuhalten, bis sich unsere Hoffnungen erfüllt haben. Wir lesen nichts davon, dass die Schrift oder Teile davon nur unterhaltend sein sollen, damit wir eben ausspannen können. Wir sollen uns nicht durch die Bibel vom Alltag ablenken lassen, sondern wir sollen unser Blick auf das Ziel richten und sollen erkennen, dass Gott der Handelnde ist. Und das in jeder Situation, selbst da, wo wir uns fragen, da kommen wir nie mehr raus. Wie soll ich das schaffen? Wir dürfen uns auf unseren Gott verlassen. Er ist mit uns. Ich denke, die meisten werden wissen, welches Buch es ist. Deswegen will ich mal die Kinder fragen. Hat einer eine Ahnung? Die Brüder frage ich nicht, die wissen es schon. Keiner? Keiner zugehört. Ne? Welches Buch ist es? Älteren? Die älteren Kinder? Keiner. Es ist Esther. Das Buch Esther hat einige Besonderheiten gegenüber anderen Bibelbüchern. Zum einen ist es eins von zwei Büchern, das nach einer Frau benannt ist. Das andere Buch ist Ruth, kennen wir alle, haben wir auch schon durchgenommen, meine ich. Gemeinsamkeit mit diesem Buch Ruth ist die Mischehe, die beide Frauen führen. Ruth, eine Heidin aus Moab, hat einen Juden geheiratet, eigentlich zwei, einmal den Sohn Naemis und letztendlich auch Boas, nachdem sie Witwe wurde. Und sie hat den Herrn, den Gott Israels, als ihren persönlichen Herrn angenommen. Esther dagegen war eine Jüdin, die einen Heiden geheiratet hat, nämlich Ahasveros. Aber wir lesen nichts darüber, dass ihr Mann zum wahren Glauben kam. Er bleibt ein Götzendiener. Und Esther verleugnet ihren Glauben sogar, steht nicht zu ihrer Abstammung, dass sie Jüdin ist. Und das hat eine weitere Besonderheit dieses Buches zufolge, nämlich, dass Gott nicht ein einziges Mal in diesem Buch erwähnt wird. Sein Name wird nicht einmal genannt, er wird nicht angerufen, aber dennoch ist Gottes Wirken unübersehbar. Matthew Henry sagte, in diesem Buch findet sich der Name Gottes nicht, wohl aber der Finger Gottes. Gott ist es, der die Umstände und Taten so lenkt, dass seine Pläne letztendlich verwirklicht werden. Er ist es, warum die Feinde seines Volkes und somit natürlich auch seine Feinde ihr Ziel nicht erreichen. Ein Motto über dieses Buch, das gesetzt werden könnte, wäre Psalm 37, 12-13. Der Gottlose heckt Pläne aus gegen den Gerechten und knirscht gegen ihn mit den Zähnen. Aber der Herr lacht über ihn, denn er sieht, dass sein Tag kommt. Gott bewahrt sein Volk. Aber nicht nur das, am Ende wird das Volk sogar erhöht. An diesem Beispiel demonstriert Gott sein Handeln, wie er alles lenkt Und das immer mit Blick auf sein Volk. Zu dem gehören ja auch wir, die wiedergeborenen Christen. Er sorgt dafür, dass trotz aller Bosheit der Feinde, trotz aller Niedertracht, er dennoch zum Ziel kommt. Aber er stellt sich in diesem Fall nicht offen zu seinem Volk, weil es ihn nicht offen bekennt. Gott verfährt mit seinem Volk, wie das Volk mit ihm handelt. Aber in seiner Gnade bleibt er dennoch treu. Er handelt an seinem Volk und verwirft es nicht. Jetzt müssen wir nur einige Punkte in diesem Buch, also es ist eine Einleitung erstmal, bevor ich das vergesse. Wir gehen also nicht direkt auf den Text ein, sondern wir wollen einige Punkte betrachten, damit wir das Buch auch recht verstehen. Das Buch Esther kann in Entschuldigung, jetzt habe ich ein bisschen. Das Buch Esther beginnt im dritten Regierungsjahr des Ahasveros. Es ist ein historisches Buch. Zu Beginn seiner Herrschaft bekämpfte er, der Ahasveros, erfolgreich Aufstände in Ägypten, das sich unter Psamnetich IV. Vom Perserreich gelöst hatte, und Aufstände in Babylonien, bevor er sich 483 vor Christi Griechenland zuwandte. Ahasveros ist gleichzusetzen mit Xerxes I., der in der Geschichte besser bekannt ist. Das Festmahl, das er also hielt, was wir im ersten Kapitel lesen, war also ein Fest, eine Art Siegesfeier, weil er seine Macht in seinem Reich gefestigt hatte. Jetzt wird auch klar, ich bin etwas vorgesprungen. Das ist, wenn man die Blätter zu unterwegs mal zu früh umblättert und nicht ordnet. Also das Buch kann zeitlich genau eingeordnet werden. Es sind Personen, die real sind, auch wenn sie in den Geschichten nicht aufgeführt werden oder anders benannt werden, wie zum Beispiel Ahasveros und Xerxes. Und es ist kein Roman, denn, wie ich schon gesagt habe, alle Schrift dient zur Lehre und somit auch das Buch Esther. Komme ich nun zum ersten Punkt. Es ist wichtig, dass wir das Buch Esther historisch zuordnen, weil die liberale und, wie es Roger Libby sagte, gottlose Theologie das Buch Esther wie einen ungeschichtlichen Roman betrachtet und so dementsprechend behandelt. Manche sagen sogar auch, jüdische Liberale sagen, das Buch müsste aus der Bibel weggenommen werden. Aber wenn wir ein Buch aus der Bibel wegnehmen, stellen wir uns dann nicht über Gott, der ja dafür gesorgt hat, welche Bücher in seinem Buch stehen sollen? Im Buch Esther gibt es verschiedene Zeitangaben. Esther 1:1-4 lesen wir, und es geschah in den Tagen Ahasveros, desselben Ahasveros, der von Indien bis Äthiopien über 127 Provinzen regierte, in jenen Tagen, als der König Ahasveros in der Königsburg Susan auf seinem königlichen Thron saß, im dritten Jahr seiner Regierung, da veranstaltete er für alle seine Fürsten und Knechte ein Festmahl, wobei die Gewaltigen von Persien und Medien, die Edlen und Obersten seiner Provinzen vor ihm waren. Als er den Reichtum der Herrlichkeit seines Königreichs und die kostbare Pracht seiner Majestät viele Tage zur Schau stellte, nämlich 180 Tage lang. In der allgemeinen Geschichte wird Ahasveros eben auch als Xerxes I. genannt. Und seine Regierungszeit, können wir nachlesen, war von 486 bis 465 vor Christus. Das ist ein genaues Datum. Man kann sogar den Monat benennen. Später lesen wir von anderen Zeiteinheiten. In 2,16 lesen wir vom 7. Regierungsjahr. Und in den Versen des Kapitels, im Vers 7, Kapitel 3 und Vers 9, Kapitel 9, Vers 1, da lesen wir von dem 12. Regierungsjahr. Wir erkennen also zwischen den Ereignissen eine Lücke von Jahren. Und wie erklärt sich das? Das Buch Esther beginnt im dritten Regierungsjahr, wie ich es eben schon gesagt habe. Und dann kämpfte er erst einmal. Er hat erst mal 3 Jahre seit Antritt seiner Herrschaft kämpfen müssen, um eben diese genannten Aufstände in Ägypten und Babylon niederzuschlagen. Und dann kam das Festmahl. Jetzt wird auch klar, warum zwischen Kapitel 1 und Vers 16, Kapitel 2, weitere 4 Jahre liegen. In dieser Zeit führte er Krieg gegen Griechenland. Und der letztgenannte Zeitpunkt, der bezieht sich auf das Datum des Pogroms gegen die Juden, das Haman durch ein Orakel erfragt hatte. Er, Haman, wollte die Juden vernichten, wie wir später noch sehen werden. Wir sehen also, das Buch Esther ist kein Märchen. Es hat historisch nachvollziehbare Daten. Auch die Handlungen über Jahre hat seine geschichtlichen Ursachen. Aber unserem Herrn geht es ja nicht um historische Genauigkeit, sondern um Heilsgeschichte. Während die Kriege und Schlachten, die Xerxes und andere geführt haben, in unserer Weltgeschichte anders ausgegangen, dann wäre es für uns persönlich auch anders ausgegangen. Aber die Heilsgeschichte, die sehr viel wichtiger, also eigentlich alles ist, sie wäre nicht betroffen gewesen. Wären aber die Juden zur Zeit Xerxes dem Ersten oder zu einem anderen Zeitpunkt, zum Beispiel zur Zeit Mose, als der ägyptische König alle männlichen Kinder umbringen ließ, ausgerottet worden, dann hätten wir ein echtes Problem, aber nicht ein kleines. Dann wäre unser Heil nichtig. Dann wäre eine Verheißung Gottes nicht in Erfüllung gegangen, nämlich, dass der Erlöser aus den Juden hervorgehen muss. Eine Verheißung Gottes wäre nicht erfüllt worden und somit hätte Gott seine Allmächtigkeit, seine Vollkommenheit eingebüßt. Können wir uns das vorstellen? Wenn wir uns das vorstellen können, dann stimmt was in unserem Glaubensleben nicht. Aber ich kann es mir nicht vorstellen. Und das sehen wir auch bei Esther. Wir sehen an der Handlung, wie Gott wirkt, auch wenn wir ihn nicht direkt sehen. Wollen wir nun ein wenig die Personen betrachten, die in diesem Buch eine wichtige Rolle besetzen. Ich werde sie nicht nach Wichtigkeit aufzählen, sondern in der Reihenfolge ihres Auftretens. Da wäre als erstes Ahasveros. Wie gesagt, Ahasveros gleich Xerxes der Erste. Zu seiner Zeit hatte das Medo-Persische Reich seine größte Machtentfaltung erreicht. 127 Provinzen. 7 Provinzen mehr als sein Vater. Ahasveros regierte über ein Gebiet, das von Pakistan bis nach Libyen ging. Zu denen gehörten auch Teile von Griechenland, Bulgarien, Gebiete im Kaukasus, Sudan und Zentralasien. Wenn wir uns die Größe dieses Landes vorstellen wollen, können wir es ungefähr mit der Größe der USA vergleichen, was Breite und Länge entspricht. Aber was viel interessanter ist, in diesem Gebiet lebten damals circa 44% der Weltbevölkerung. Das ist mal eine Zahl. Das größte Reich, das je existiert hat, war das britische Empire, 1922. In dem britischen Empire ging die Sonne nicht auf und nicht unter. Irgendwo war immer British Empire oder die Sonne. Und sie hatte und beherrschte 25% der ganzen Welt. 25%. Aber nur 25% der ganzen Bevölkerung. Natürlich waren es mehr Menschen. Mittlerweile gab es 1 Milliarde. Zur Zeit Ahasveros gab es ungefähr, muss ich jetzt schätzen, 112 Millionen, sagt die Geschichte. Genau weiß man es mit Sicherheit nicht. Andere gehen von mehr aus, andere von weniger. Und von diesen 112 Millionen waren 49 Millionen im Herrschaftsgebiet des Ahasveros. Zum ersten Mal in der Geschichte wurde der gesamte Vordere Orient unter einer Herrschaft gestellt. Aber nicht so sehr die Kriege, die die Perser geführt haben, war das Maßgebliche, sondern auch die kulturelle, die wissenschaftliche und wirtschaftlichen Errungenschaften prägten das Innere des Reiches. Und das in einem viel stärkeren Maße, als es die Kriege taten. Und das sehen wir schon an diesem 180-tägigen Fest, wenn wir weiterlesen, welchen Prunk es dort gab, welchen Reichtum, äußeren Reichtum, dann sagen wir nur, ganz schön viel. Aber Ahasveros hatte auch eine prophetische Stellung, denn er war angekündigt, und zwar in Daniel 11. Auch ich stand im ersten Jahr Darius des Medas bei, um ihn zu stärken und ihm zu helfen. Und nun will ich dir die Wahrheit verkünden. Siehe, es werden noch drei Könige in Persien aufstehen. Und der vierte wird größeren Reichtum erwerben als alle anderen. Und wenn er sich in seinem Reichtum stark fühlt, wird er alles gegen das griechische Reich aufbieten. Das wird Daniel von einem Engel erklärt. Und drei Könige gab es seit Darius, wenn man diesen kurzen König Gautama mitzählt, der nur ein paar Monate regierte. Und Xerxes hatte den größten Reichtum. Und er ist dann aufgestanden und hat sich gegen Griechenland aufgemacht. Das waren die, gehört zu den Perserkriegen. Und wer in der Schule aufgepasst hat, also ich habe es nicht, unter diese Kriege fällt auch die Seeschlacht bei Salamis, 480 vor Christi. 600 persische Schiffe, sagt man, gegen 350 griechische. Und Persien ging unter. Diese große Seemacht ging für Persien verloren. Jetzt wissen wir auch, wieso es einige Jahre gedauert hat, bevor Esther auf den Plan trat, nämlich 4 Jahre. Xerxes war im Krieg. Er war in Griechenland, er hatte gar keine Zeit zum Heiraten. 479 ging das ganze persische Heer, man redet von 600.000 Menschen, unter. Aber Daniel sagte ja voraus, dass Xerxes alles aufbieten wird gegen Griechenland. Aber er sagte nicht voraus, dass Persien auch gewinnen wird. Wir sehen, alles passt. Xerxes, Ahasveros, wird in der Weltgeschichte als echter Despot dargestellt. Er war launisch, er war jähzornig, weil seine Schiffe untergingen, hat er auch mal den Hellespont gepeitscht mit 300 Peitschenhieben. Also der Hellespont ist eine Meerenge und er hat das Wasser gepeitscht, nur um es zu bestrafen. Nur damit wir einen Eindruck bekommen, mit was für einem launischen, zügellosen Menschen wir es zu tun haben. Es ist deswegen auch nicht unverständlich, dass Vasti, die Königin, die eng mit dem König verbunden war, nicht unbedingt zu ihm wollte. Vasti war nicht die Hauptfrau. Wir lesen von Vasti in keinem Geschichtsbuch. Das kann damit zusammenhängen, dass die Hauptfrau des persischen Königs aus einer der 7 Familien des Hochadels stammen musste. Das hat aber nichts damit zu tun, dass er nicht auch Nebenfrauen haben konnte. Und Vasti war dann eben eine Nebenfrau und eben seine Lieblingsfrau. Nicht die Hauptfrau, aber die Lieblingsfrau. Und weil sie seine Lieblingsfrau war, hatte sie natürlich auch erheblichen Einfluss auf ihn, wie jede Lieblingsfrau eines Mannes erheblichen Einfluss auf ihn hat, und wenn es auch nur eine ist. Also meine Frau hat erheblichen Einfluss auf mich. Ich denke, das ist bei jedem Mann genauso. Und das könnte aber auch der Grund sein, nicht, dass meine Frau Einfluss auf mich hat, sondern das, was die Einfluss auf Ahasveros hatte, das könnte der Grund dafür gewesen sein, dass die Berater sie sozusagen abgeschoben haben. In Esra 1,19 lesen wir, wenn es dem König gefällt, so soll ein königlicher Befehl von ihm ergehen und aufgezeichnet werden unter die Gesetze der Perser und Meder, damit er nicht bloß vorübergehend gilt, dass Vasti nicht mehr von dem König Ahasveros erscheinen darf und dass der König ihre königliche Würde einer anderen gibt, die besser ist als sie. Denn was hat sie getan, als dieses Fest war und schon im Ausklang sich befand? Hat sie sich geweigert, vor ihn zu treten und der durch Wein belustigten Gesellschaft zur Freude zu dienen. Aber auch da kommen wir später noch zu. Als drittes möchte ich uns Mordekai vorstellen. Mordekai ist ein Name, ein heidnischer Name, wie Esther. Seine Bedeutung bezieht sich auf den babylonischen Hauptgott Marduk. Er wurde im Exil geboren und bekam diesen Namen wohl, um in dem neuen Land nicht anhand seines Namens, seiner Abstammung als Jude erkannt zu werden und dann entsprechende Nachteile hinzunehmen. Man kann die Eltern verstehen. Sie waren sicherlich keine praktizierenden orthodoxen Juden, wie wir sie manchmal kennen. Mordekai war ein Diener am Hof des Königs, aber nicht wie Daniel in der direkten Gefolgschaft oder Nehemia. Aber seine Abstammung war bekannt. Das können wir auch, lesen wir auch später noch. Er gehörte wie Saul zu den Benjaminitern. Und obwohl beide einen Kiss in ihrer Abstammung haben, kann man aber nicht daraus schließen, dass sie beide miteinander verwandt waren oder enger verwandt waren. Vielleicht waren sie es, vielleicht ist es wirklich nur ein Zufall, dass beide Kiss hießen. Mordekai war kein praktizierender Jude wie Esra oder Nehemia, es als praktizierende Jude bezeichnet werden können, aber er hielt an jüdischen Praktiken fest. Er beugte seine Knie nicht vor Menschen und das sehr zum Missfall von Haman. Aber er forderte Esther auch auf, ihre Herkunft zu verleugnen. Dennoch hielt er zu seinem Volk, wie wir im letzten Kapitel lesen. Kommen wir zu Esther. Esther war vollweise und wurde von ihrem Cousin Mordekai als Tochter angenommen. Das lesen wir in Esther 2,7. Esther hat ihren jüdischen Namen abgelegt. Sie hieß zuerst Hadassah, was bedeutet Myrte. Esther dagegen bedeutet Stern, kann aber auch auf die Göttin Ishtar zurückgeführt werden. Ishtar wurde sowohl als Morgen- und auch als Abendstern verehrt. Sie ist sozusagen der römischen Göttin Venus entsprechend. Esther war das Gegenteil von Vasti. Nicht von dem Aussehen. Sie war auch sehr schön, höchstwahrscheinlich wie Vasti auch. Aber von ihrem Charakter. Wir lesen, dass sie tat, was ihr geboten wurde. Sei es, dass Mordekai es sagte oder dass die Kämmerer des Königs es ihr sagten. Das heißt aber nicht, dass sie keinen eigenen Willen hatte. Sie hat schon gewisse Anmerkungen gemacht, wenn es darum ging, um ihre eigene Sicherheit, also was wir dann später auch noch hören werden. Aber sie war klug genug, auf die Ratschläge anderer einzugehen und sie zu tun. Kommen wir nun zu Haman, dem letzten dieser fünf. Nach allem, was wir wissen, war Haman ein Nachfahre des Agag. Haman, der Agagiter. Agag war ein berühmter König der Amalekiter gewesen, den Saul töten sollte, Saul ihn aber verschonte. Und das bedeutete wiederum den Verlust der Königsherrschaft Sauls. 1. Samuel 15,23: Denn Ungehorsam ist wie die Sünde der Wahrsagerei und Widerspenstigkeit ist wie Abgötterei und Götzendienst. Weil du nun das Wort des Herrn verworfen hast, so hat er dich verworfen, dass du nicht mehr König sein sollst. Die Feindschaft Hamans gegenüber den Juden kommt also nicht von ungefähr. Amalek war das erste Volk, das Israel nach dem Zug durch das Schilfmeer angegriffen hat. Und es hat immer, oder es ist immer ein Feind der Israeliten geblieben. War stets bereit, Israel zu bekriegen, wenn es schwach war. Haman hatte in Persien es zum Premierminister, zum sogenannten Premierminister unter Xerxes, also Ahasuerus, gebracht. Er hat Karriere gemacht. Er hatte das zweithöchste Amt des Staates unter sich. Er war der zweite Mann hinter Xerxes. Und er wollte, dass das alle wissen und ihn auch dementsprechend behandeln. Er wollte, dass alle ihr Knie vor ihm beugen. Wir lesen zum Beispiel nicht von Josef, dass er dies von jemandem verlangt hätte. Auch er war der zweite Mann nach dem Pharao. Diese fünf Hauptpersonen in Esther, also Ahasuerus, Vasti, Mordecai, Esther und Haman, um diese Menschen geht es hier. Obwohl Vasti nur in zwei Kapiteln genannt wird, hat ihr Handeln aber entscheidenden Einfluss auf den Ausgang der Geschichte der Juden. Wäre sie folgsam gegenüber dem König gewesen, wäre sie an diesem Fest erschienen, hätte es keinen Grund zur Verwerfung gegeben und Esther wäre nicht Königin geworden. Das sind viele Wehres in diesem Satz, aber wir dürfen nicht vergessen, in Sprüche lesen wir in 21,1, gleich Wasserbächen ist das Herz des Königs in der Hand des Herrn. Er leitet es, wohin immer er will. Und was für Könige gilt, gilt natürlich auch für Königin bei dem Herrn. An Mordecai und Esther sehen wir auch den Grund für Gottes verborgenes Handeln. Sie bekennen sich nicht offen zum Herrn. Sie haben keine Verfolgung erlitten, wie andere in anderen Ländern, ja? Sie mussten nicht mit dem Tod rechnen. Siehe Esra, siehe Nehemia und zu Anfang Daniel und seine drei Freunde. Esra hat sich zu Gott bekannt. Er verzichtete sogar auf eine Eskorte, als er mit ein paar tausend Juden zurück in das gelobte Land Israel zog, um zu zeigen, dass Gott seine Hand über sein Volk hält. Nehemia betet zu Gott, schickt ein Stoßgebet zu Gott, als er vor dem König stand, obwohl er damit rechnen musste, eventuell, weil er traurig war, dass er getötet werden musste als Mundschenk. Denn Traurigkeit konnte ein Zeichen von einem Attentat sein. Sie taten nach Gottes Willen und sie bekannten sich auch dafür. Mordecai und Esra sind wie Christen, die sich Christen nennen, einmal die Woche zum Gottesdienst gehen und das war's. Wir haben eben gehört, wir müssen uns nicht einmal wöchentlich treffen oder fünfmal, darauf kommt es nicht an, aber wir müssen unser Leben als Christen auch bekennen, dazu stehen. Wir müssen nicht mit einem Schild auf der Brust herumlaufen, ich bin Christ, aber durch unser Handeln, durch unser Reden sollte man schon erkennen, wer unser Herr ist. Und an diesem Prinzip des Bekennens greift der Herr Jesus auch zurück, als er in Matthäus 10, 32 sagt, jeder nun, der sich zu mir bekennt vor den Menschen, zu dem werde auch ich mich bekennen vor meinem Vater im Himmel. Gott bekannte sich nicht zu seinem Volk öffentlich in Susan, aber in Israel sehr wohl. Da, wo man ihn anrief, unter Esra, unter Nehemia. Kommen wir nun zu den Punkten, die uns wichtig sind oder wichtiger sind. Was können wir aus diesem Buch Esther lernen? Es gibt mindestens vier verschiedene Ebenen der Auslegung, wie bei fast allen historischen Büchern des Alten Testaments. Sie sind nicht widersprüchlich, sondern sie ergänzen sich und geben dann ein volles Bild ab. Als erstes können wir die prophetische Ebene erkennen. Es ist die Geschichte einer Bedrohung des Volkes Israel zum Beispiel, die Errettung aus dieser Bedrohung und seine Erhöhung. Wir haben hier eine Vorwegnahme der endzeitlichen Bedrohung Israels. Diese Bedrohung wird in der Zeit der Drangsal geschehen, wo das Volk Israel errettet und erhöht werden. Wir können es in Jeremia 30,7 nachlesen. Die zweite Herangehensweise ist die typologische Betrachtung des Buches. Alle Handelnden in diesem Buch und nicht nur diese fünf Hauptpersonen stehen stellvertretend für eine Person, für eine Gruppe oder sonst etwas, was in unserem Leben auswirkt. Natürlich sind das nur Schatten. Es sind nicht die Personen an sich. Aber Ahasveros wird zum Beispiel als Stellvertreter, als Schatten für den allmächtigen Gott dargestellt. Trotz seiner Launenhaftigkeit. Gott ist nicht launenhaftig. Aber sein Reichtum, seine Ausdehnung, sein Prunk, das alles steht für die Macht Gottes. Haman ist dann der Antichrist, Mordekai der Christus und so weiter. Selbst die Gerätschaften, die einzelnen Diener, haben Bedeutungen in dieser Typologie. Sie stehen für etwas. Diese Betrachtung ist erlaubt, sie ist auch richtig. Aber wie gesagt, es sind Schatten, nicht zu verwechseln mit dem echten Christus, mit dem einzigen Gott im Himmel. Und als drittes können wir das Buch Esther historisch betrachten. Alles, was wir lesen, sind historische Ereignisse. Man kann sie in Geschichtsbüchern nachlesen. Sie haben sich so zugetragen. Wir studieren die Zeitangaben, wir studieren die Ortsangaben, die Geschehnisse und auch die handelnden Personen. Warum tun sie etwas? Wir fragen nach der Identität. Haman, wo kommt er her? Warum macht er dies so und so? Ahasveros, was für ein Charakter hat er? Warum handelt er so? Wir betrachten also alle Umstände des Handelns und nach den Geschehnissen, wie sich das auf das persische und das israelitische Volk auswirkt. Und viertens können wir aus diesen Ereignissen dann sittliche Belehrungen ziehen. Diese Personen sind Vorbilder, nicht Schattenbilder, sondern Vorbilder. Allerdings nicht nur positiver Art, sondern auch negativer Art. Ihr Unglaube oder ihr Glaube, ihr Mut oder ihre Feigheit, ihre Rechenschaffenheit oder ihre Bosheit, alles können wir in unserem Leben anwenden. Auf welcher Seite stehe ich? Gehöre ich zu den Ungläubigen oder zu den Nichtbekennenden? Handelt deshalb Gott nicht in meinem Leben? Oder wie ist es mit meinem Mut bestellt? Sage ich auch mal, stehe ich auch mal auf, wenn gegen Gott etwas gesagt wird, wenn gegen das Christentum etwas gesagt wird? Oder schweige ich lieber und verleugne meinen Glauben? Alles dies ist uns zur Belehrung geschrieben, wie ich eben schon in der Einleitung gesagt habe. Und ich möchte hauptsächlich mit dieser Ebene der Auslegung uns befassen. Also historisch, sittlich und dann die Lehren daraus ziehen für unser Leben. Ich denke, wir alle, zumindest die meisten, kennen die Handlung in dem Buch Esther. Aber wir dürfen es nicht nur vordergründig betrachten. Wir dürfen vor lauter Bäumen nicht den Wald übersehen oder die Tiefe nicht erkennen, weil alles so schön klar scheint. Ja, es scheint ein klares Buch zu sein. Israel kommt in Not, Gott schafft die Errettung, Israel wird erhöht. Das ist vordergründig, das ist wahr. Aber es ist eben nicht alles. Durch das Buch Esther zeigt Gott uns, wie er seine Pläne durchsetzt, entgegen aller Angriffe Satans und Menschen. Satan widersetzt sich mit all seiner Macht gegen die Macht Gottes und kann letztendlich nicht zum Ziel kommen, weil der Herr seine schützende Hand über sein Volk und somit auch über uns hält. Und das ist offensichtlich. Es ist aber eben nicht alles, denn wir lesen von Menschen aus dem Volk Gottes, von ihrem Verhalten, von ihren Reaktionen und von den Reaktionen Gottes auf ihr Verhalten und ihren Reaktionen. Mordekai, Esther und so weiter. Aber auch die anderen Juden in Susa haben sich ja nicht zu dem Volk der Juden bekannt. Sie haben ihre Herkunft verleugnet. Doch Gott ist treu. Er ist der Beschützer seines Volkes, auch wenn wir nicht immer so treu sind. Und dafür wollen wir danken. Amen. Wollen wir noch einmal aufstehen zum Gebet. Großer allmächtiger Gott, ja, du bist der Allmächtige. So wie wir im Buch Esther lesen, hast du alles Handeln in der Hand gehabt. Es ist nichts durch Zufall passiert oder dass es dir entglitten wäre. Auch wenn wir Menschen oft deinem Werk entgegengehen, entgegen deinen Wünschen handeln, so kommst du doch immer zum Ziel, weil du alles weißt, weil du alles lenkst und es letztendlich so führst, dass deine Pläne zustande kommen. Nichts, aber auch wirklich gar nichts, kann dem entgegenstehen. Wir danken dir, dass wir deine Kinder sein dürfen, dass du uns errettet hast, nicht aufgrund unserer Werke, denn dann wären wir verloren. Du schenkst uns etwas, was wir nicht verdienen konnten. Du schenkst uns deine Gnade, deine Liebe. Dir sei Lob und Ehre dafür immer wieder aufs Neue gebracht. Steh uns bei, dass wir zu dir stehen, dass die Menschen dich, Herr Jesus, in uns erkennen, dass sie dadurch näher zu dir geführt werden. Hilf uns dabei, denn ohne dich können wir nichts tun. Darum gehört auch in dir in allem die Ehre, der Lob, der Dank und unsere Liebe. Amen.